begrüße alle Unverdrossenen, die trotz dieser übermächtigen Konkurrenz Bayern München gegen Real Madrid den Weg hierher gefunden haben. Von der wusste ich vor 3 Wochen nichts, als wir hier diesen Termin ausgemacht haben, sonst hätten wir uns dieser Konkurrenz nicht ausgesetzt. Aber jetzt ist es so. Und das Thema des heutigen Abends, wie das Volk die Krise geistig wegstecken soll, für die es praktisch haften muss, will über die aktuelle Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise, einige Argumente zur Diskussion stellen. Aber nicht so, wie wir das von dieser Stelle aus schon öfter gemacht haben, dass wir uns nämlich theoretisch äußern zu dieser Finanz- und Staatsschuldenkrise, sondern dass wir einmal die andere Seite, Medien, Politik, zu Wort kommen lassen mit den Argumenten, die der Bevölkerung unterbreitet werden. Warum die Maßnahmen, die in Europa eingeleitet werden, warum das ganze Euro-Rettungsprogramm und seine drastischen Konsequenzen nötig sind. Die Staatshaushalte in den europäischen Ländern fast überall gelten als überschuldet. Der Staat hat über einige Jahre die Finanzkrise dadurch bewältigt, dass er marode Banken aus faulen Krediten herausgekauft hat, Bad Banks gegründet hat, also mit staatlichem Kredit die in der Finanzwirtschaft wertlos gewordenen Kredite und maroden Fonds und Bankhäuser gestützt hat. Damit hat er einstweilen den Zusammenbruch dieser Finanzindustrie aufgehalten, eben um den Preis, dass das Schuldenvolumen der staatlichen Haushalte gewaltig angesprungen ist. So sehr, dass die Investoren misstrauisch werden gegen die enormen Berge von Staatsschulden, die sich bei Portugal finden, bei Spanien, Deutschland, Frankreich, auch Griechenland. Misstrauisch werden dahingehend, dass sie sich fragen, ob ein Staat, bei dem die Schulden immerfort anwachsen, ohne dass gleichzeitig geschäftliches Wachstum auf diesen Territorien damit angeschoben wird, ob solche Staaten eigentlich auf Dauer kreditwürdig sind. Ob solche Staaten aus ihren Standorten und den Geschäftserträgen, die da gemacht werden, über ihr Steueraufkommen die Mittel zusammenbringen und Kredite am Markt aufnehmen können, sodass sie ihre aufgelaufenen Schulden auf diese Weise bedienen und verzinsen können. Da wird die Finanzwelt vergleichend tätig, beäugt als erstes die Südländer kritisch, Portugal, Spanien, Griechenland, aber auch Irland, und entzieht diesen Staaten abgestuft das Vertrauen der Investorengemeinde. Und das macht sich daran geltend, dass sie, wenn sie neue Staatsschuldpapiere aufkaufen, dies nur zu deutlich höheren Zinsen tun und bei einigen Staaten gar nicht mehr. So bei Griechenland der Fall. Griechenland ist in diesem Sinn pleite, kann sich am freien Geld- und Kreditmarkt kein neues Kapital für den Staatshaushalt beschaffen, um seine Kreditverpflichtungen zu bedienen. Das ist die eingerissene Lage, und der stellen sich die Staaten, und zwar allesamt und in der Regel so, dass sie unbedingt das Vertrauen der Finanzindustrie in die staatliche Kreditwürdigkeit aufrechterhalten oder zurückgewinnen wollen, und zwar so, dass sie im Prinzip an 2 Säulen arbeiten. Sie wollen auf der einen Seite die staatlichen Schulden mindern, und zwar durch Ausgabenkürzungen, und das zieht den Blick in allen Staaten wie von selbst auf die Abteilung Soziales. Es werden in großem Stil Renten gekürzt, Bereiche des Gesundheitssektors zusammengestrichen. Das Volk wird verarmt. Und nach der anderen Seite hin macht sich das darin geltend, dass über Lohnsenkungen und Leistungssteigerungen Wachstum am Standort erzeugt werden soll. sofern Betriebe überhaupt noch im Markt operieren oder nicht schon mangels Kredit oder Aussichten am Markt ihre Produktion einschränken oder ganz einstellen. Das sind die Maßnahmen, die, wenn man den Nachrichten folgt, mittlerweile dazu führen, dass in Griechenland Landstriche existieren, wo die Menschen kein Geld mehr verdienen, sodass sie Tauschringe gründen. Nachhilfelehrerinnen bieten ihre Stunden an bei einem Schreiner, der ihnen dafür ihr Fenster repariert. So was erfährt man. Tauschringe werden gebildet, weil es dort kein Geld mehr zu verdienen gibt. Es gibt Bereiche in Griechenland, wo gehungert wird. In Spanien, erfährt man gestern in der Süddeutschen Zeitung, ist die Jugendarbeitslosigkeit nahe 50%. Portugal hat 30% Arbeitslose. Die jungen Menschen dort mit Ausbildung und Uni-Zertifikat strömen nach Nordeuropa, weil sie um Arbeit nachsuchen. Zahlen sind es, die man früher nur aus der dritten Welt kannte und die jetzt um sich greifen in Europa. Einzige Ausnahme, was dieses Bild betrifft, ist Deutschland. Die Verarmungsprogramme, die man von Italien mitgeteilt bekommt, von Griechenland und anderen, die werden aktuell in Deutschland gar nicht zum ersten Mal auf die Tagesordnung gesetzt, sondern Deutschland brüstet sich damit, dass hierzulande dieses Verarmungsprogramm seit dieser legendären Agenda 2010 der rot-grünen Regierung seit 10 oder 15 Jahren längst umgesetzt ist und weiter ausgebaut werden muss. Die Rente mit 67 steht auf dem Programm. Schröder, der Erfinder dieser Agenda, hat kürzlich nachgelegt und fordert eine Agenda 2030 und die Rente mit 70 steht vor der Tür. Armut lernen also die Menschen in den europäischen Ländern in diesen Tagen nicht mehr einfach nur als Wirkung kennen, als Wirkung von Geschäftsergebnissen und Umbrüchen an einem freien Markt, auf dem konkurriert wird, sondern sie lernen das kennen als politisch angesagtes Programm, als eine gewollte Verarmung von oben verordnet, von der sich die Regierungen der europäischen Länder versprechen, dadurch das Vertrauen der Finanzmärkte in die staatliche Kreditwürdigkeit zurückzugewinnen. Für so etwas muss man ein Volk agitieren. Sowas wird nicht einfach dem Volk nur aufgeladen, auch das, und wenn es nötig ist, auch mit Gewalt. Das sieht man ja an den brennenden Barrikaden in Griechenland oder Spanien. Aber ein Volk, dass dieses Programm über sich ergehen lassen soll, das will geistig dafür gewonnen sein, damit es willig tut, was man ihm auferlegt. Und die Argumente, die dafür in Umlauf gesetzt werden, die sind so falsch wie verlogen. Und objektiv ist an denen nur eines. Das Interesse nämlich der Urheber dieser Argumente, die Bevölkerung auf genau die Maßnahmen festzulegen, die von oben oktroyiert werden. Und das will ich jetzt mal an einigen zentralen Argumenten zeigen, mit der die Leute in diesen Tagen durch Medien, Parteien und Politiker überzeugt werden sollen. Warum soll ein Volk in seine Verarmung zur Rettung des Euro eigentlich einwilligen? Das erste und ganz grundsätzliche Argument, mit dem die Oberen kommen, heißt: Unsere Maßnahmen sind alternativlos. Das Argument geht kurz. Aber was sagt man eigentlich dagegen? Man hört natürlich die Botschaft sofort. Unsere Maßnahmen sind alternativlos. Das will sagen, es soll sich keiner hier in der Bevölkerung einbilden, ob er einem Rentnerverein betreut oder einer Linkspartei vorsteht, dass man irgendeine Aussicht hätte, bei der Regierung um Milde nachzusuchen, bei der Behandlung von Rentnern oder Kranken. Nicht deswegen, weil die Regierung meint, gegen diesen oder jenen Vorschlag, der da kommen mag, hätte sie die besseren Argumente auf Lager. Sondern mit dem Argument, unsere Maßnahmen sind alternativlos. Die sind so etwas wie die Vollstreckung eines Sachzwangs. Da wird nicht ein schlechtes Argument von Kritikern mit einem besseren Argument entkräftet, sondern es wird argumentlos auf Ohnmacht plädiert. Es geht nicht anders. Es ist ein Sachzwang, den wir vollstrecken. Das sollte das Volk einmal beim Wort nehmen. Das ist ein Sachzwang, die Menschen zu verarmen, damit der Standort und der Staatshaushalt und seine Wirtschaft gesunden kann. Das sollte man einmal beim Wort nehmen, denn dann folgt daraus, dass wir in einer Wirtschaft leben, die nur dadurch gesund werden kann, dass die Lebenslage der Menschen verschlechtert wird. Eigentlich denkt man doch, in einer rationellen Wirtschaft wäre die Wirtschaft das Mittel, die Lebenslage der Menschen zu verbessern. Hier erfährt man, die Verschlechterung der Lebenslage ist das Mittel, die Wirtschaft zu verbessern. Das, würde ich sagen, wenn ich das Argument höre, spricht gegen dieses System von Wirtschaft, in dem so mit den Leuten verfahren wird. Aber genommen werden soll das Argument so, dass das nicht gegen das System, sondern für die Notwendigkeit der Umsetzung dieser Verarmungsprogramme spricht. Ein Sachzwang. Welche Art ist der eigentlich? Dieser Sachzwang, möchte ich fragen. Liegt denn in irgendeiner Hinsicht ein sachlicher Mangel vor, der zu etwas nötigt? Eine Naturkatastrophe vielleicht oder ein Unwetter, das die Ernte verdorben hat, sodass Lebensmittel knapp wären, eine Sache, die zu manchen Einschränkungen zwingen könnte. Liegt sowas vor? Nein, man erfährt, die Märkte, was Güter und Waren angeht, sind in vielfacher Hinsicht überfüllt und können gar nicht an den Mann gebracht werden. Die Automobilindustrie klagt seit Jahren über zu viele Autos, nicht zu wenige, zu viele dafür, sie gewinnbringend zu verkaufen. Würde es, wenn ein solcher Mangel vorliegt an Lebensnotwendigem, denn an Produktionsmitteln mangeln, einen solchen sachlichen Mangel zu beheben? Doch auch nicht. Es gibt viele Fabrikanlagen dieser Tage, die auf Kurzarbeit runterfahren, die ganze Bereiche schließen oder wo Betriebe komplett dicht machen. Da stehen verfügbare Maschinen und Fabrikationshallen zur Verfügung. Sie werden aber nicht betätigt, weil sich aktuell mit ihnen kein Gewinn machen lässt. Aber sachlich gesehen lägen, selbst wenn man einmal unterstellt, dass es einen Mangel an Gütern in Sachen Versorgung gäbe, alle technischen Mittel parat, Produktionsmittel, einen solchen Mangel zu beheben. Und Menschen, die diese Produktionsmittel betätigen könnten, durch ihre Hände Arbeit, gibt es auch überreichlich, wie man hört. Je nach Zählart werden 3 bis 6 Millionen Arbeitslose hier zusammengezählt, in den Südländern viel, viel mehr. Sachlich liegt also weder bei den Gütern des Bedarfs, noch bei den Produktionsmitteln, noch bei den Arbeitskräften in irgendeiner Hinsicht eine sachliche Notlage vor. Das, was wirklich vorliegt, ist, dass die Geldrechnungen, denen die gesamte Produktion, die Konsumtion in dieser Marktwirtschaft untergeordnet ist, aktuell nicht zur Zufriedenheit derer aufgeht, die damit wirtschaften. Und das ist alles. Alle Geldrechnungen gehen nicht auf, allen voran die des Finanzkapitals. Das Finanzkapital stellt sich auf den Standpunkt, die Staatsschulden, die es aufgekauft hat in Gestalt der Wertpapiere, die erlöst werden bei den Versteigerungen, weil man auf die Zinsen aus ist, die stehen im Verdacht, immer schlechter als Zinsquelle zu funktionieren. Man hat Vorbehalte in die Bonität dieser Staaten. Da wird den Staaten vorgerechnet, dass die Schulden, die so enorm gewachsen sind, viel zu wenig Wachstum anstacheln, sodass ein Misstrauen aufkommt, ob die Bedienung von Schulden und Zinsen aus nachwachsenden geschäftlichen Erträgen und darauf gegründeten und gezogenen Krediten auf den Weg gebracht werden kann. Dem stellt sich ein Staat. Das ist eine Geldrechnung, die die Finanzkapitalisten vorführen. Ein Staat stellt sich dem auf die genannte Weise. Ja, wenn das Misstrauen der Finanzwelt ist, dann muss ich zusehen, dass ich meine Schulden mindere, indem ich die Ausgaben streiche. Natürlich vorrangig und in erster Linie da, wo dieses Streichen nicht wachstumsschädlich ist. Also wird nicht bei den Fabrikanlagen besteuert und genommen, sondern bei den Menschen, die einfach nur das, was sie an Geld haben, konsumieren, aufessen. Bei denen wird gestrichen. Sozialabbau nennt man das bei uns. Und damit umgekehrt ein Wachstum zustande kommt, wird auf Lohnsenkung plädiert und die Leistung gesteigert. Und warum macht es ein Staat? Weil er selber scharf darauf ist, dass die Geldquelle, mit der er seinen ganzen Haushalt bestückt, um seine politischen und wirtschaftlichen Vorhaben zu finanzieren, vom Autobahnbau bis zu der Bundeswehr und ihrem Afghanistan-Einsatz, dass die Kreditwürdigkeit als Basis seines Staatshaushalts erhalten bleibt und das Finanzkapital ihm fürderhin Geld leiht. So, wenn man darunter einen Summenstrich zieht, dann sind es zwar drei verschiedene Instanzen. Das Finanzkapital, die Realwirtschaft und der Staat. Und alle haben dieselbe Geldrechnung. Alle Geldrechnungen der drei verschiedenen Instanzen landen zielstrebig dabei, dass ihrer Geldrechnung dadurch besser gedient ist, wenn man die kleinen Leute schlecht behandelt, Ausgaben kürzt, darüber Kosten senkt und Schulden mindert und ihre Leistung steigert. Ich würde mir darauf folgenden Reim machen. Und den würde ich für den ehrlichen halten. Die schlechte Behandlung der Leute ist in diesem kapitalistischen System wirklich alternativlos. Das ist wahr. Aber dieses System ist nicht alternativlos. Der postulierte Sachzwang, auf den sich alle berufen, unsere Maßnahmen sind alternativlos. Der postulierte Sachzwang ist nämlich gar nicht so etwas wie ein Naturgesetz, sondern ein gemachter. Ein gemachter durch die staatliche Tat, die ganze Wirtschaft und die Figuren in ihr auf ein Regime der Geldvermehrung zu verpflichten. Das ist also überhaupt nicht. Sachzwang legt sowas nahe. So etwas wie ein Naturgesetz des Wirtschaftens, aus dem alle Maßnahmen der Regierung wie von selbst folgen täten. Wäre es übrigens so, müsste man dafür auch nicht agitieren. Wer in der Physik darauf stößt, dass es ein Fallgesetz gibt, der hat ein Gesetz entdeckt. Für sowas agitiert man nicht. Für sowas muss man keinen vereinnahmen. Davon muss man niemanden überzeugen. Das gilt, egal wie der andere darüber denkt. Auch im Nachbarsgarten, der davon vielleicht gar keine Ahnung hat, fallen die Birnen von oben nach unten nach dem Fallgesetz. Wer aber mit dem Argument Sachzwang auf Leute losgeht, die nicht so spuren, wie er es will, hat eigentlich damit schon verraten, dass das, worauf er sich da beruft, Sachzwang, überhaupt nicht den Status eines Naturgesetzes hat, sondern ein Berufungstitel für Maßnahmen ist, die dann eben auch wirklich nur insoweit gelten, wie der Staat seinen Zwang dahinter stellt. Und das kann man im wörtlichen Sinne sehen, wenn man nach Griechenland schaut, dass die Verarmung des Volkes die Rettung des Staates und seines Haushalts ist, dass so etwas Zwangsgewalt notwendig macht. Das sieht man jeden Abend auf dem Syntagmaplatz in Athen, wenn die Polizei gegen die Protestierenden vorgeht.